Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Kaffeeklatsch, Top und Flop.
Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer der mal wieder spontansten Folgen aller Zeiten. Obwohl, stimmt nicht ganz, Mike, ne? Also unsere eine Album-des-Monats-Folge so vom Juli war es, glaube ich, war die spontanste Sache aller Zeiten.
Das stimmt, wobei das hier ist dicht dran. Weil wir wissen ja noch nicht mal genau, was wir machen wollen.
Das ist richtig. Dazu muss man zur Historie wissen. Eigentlich war geplant, dass heute eine andere Aufnahme stattfinden sollte, die ich für in zwei Wochen dann brauchte und irgendwie auch nicht mehr die Zeit hatte, noch irgendwas anderes zu machen. Also fragte ich heute Morgen, Mike, hast du spontan vielleicht heute Zeit, um irgendetwas aufzunehmen? Und ja, es ist mittlerweile 17 Uhr. Wir sitzen im wunderschönen Kevela, wenn ich mich nicht irre.
Richtig.
Also in der Sommerresidenz von Mike sozusagen an der niederländischen Grenze, wo man günstig muss man ja gar nicht mehr, ne? An Gras kommt man ja mittlerweile auch völlig legal in Deutschland, oder?
Da habe ich nichts mit zu tun, da kenne ich mich auch überhaupt nicht mit aus.
Ist doch besser so. Also jedenfalls sitzen wir hier und haben uns jetzt so ganz spontan etwas völlig anderes mal überlegt. Und zwar in der Ansage habt ihr es ja gehört, Top und Flop. Das habe ich Mike eben versucht zu erklären. Er hat mich erstmal verständnislos angeguckt, dabei ist es eigentlich ganz einfach. Wir starten jetzt wie folgt. Ich nenne Mike irgendeinen bestimmten Sachverhalt und er muss dann sein Top und sein Flop zu diesem Thema nennen.
Leg mal los.
Okay, da wir es eben schon genauso geplant haben, wiederhole ich auch genau das. Top und Flop Iron Maiden Album.
Ich könnte jetzt wieder sagen, es gibt kein schlechtes Iron Maiden Album, aber da wir ja ein bisschen spielen wollen, ja, mein Top-Album dürfte Somewhere in Time sein.
Wäre meine Vermutung gewesen, ja.
Weil es einfach das erste war und ich immer noch finde, dass es mit Alexander the Great und Wasted Years zwei der besten Lieder überhaupt hat. Ja, Flop-Album. Boah. Ich würde, ja wirklich, wenn ich ranken müsste, wäre es wahrscheinlich Virtual Eleven.
Also meine Top und Flop kennt man vielleicht noch von der 100. Folge mit Spark, der ja im Auftrag von Hyperdrive mir diese Frage gestellt hat, also Speedranking aller Maiden-Alben und es hat sich nichts dran geändert. Auf dem letzten Platz, also am Flop, hätte ich immer noch No Prayer for the Dying und für Top immer noch Peace of Mind.
Peace of Mind kann ich verstehen, No Prayer for the Dying absolut nicht.
Ich wiederum kann Virtual Eleven absolut nicht verstehen, weil ich fand
ja,
Virtual
ich Eleven. Ich verstehe es ja auch nicht, das ist das Problem. Nein, Virtual Eleven ist ein cooles Album, da gibt es gar nichts. Aber ich finde es halt nicht besser als No Prayer. Eventuell könnte ich mich sogar dazu herablassen, vielleicht sogar das Debüt da noch hinzupacken. Von der Historie und allem her alles wunderbar und es ist auch ein ganz, ganz tolles Album. Aber doch halt ein Ausreißer im Maiden-Kosmos.
Aber lass das jetzt mal nicht so manche Kollegen von uns hören. Da wirst du wahrscheinlich mit Fackeln und Forken von dannen gejagt und man möge Schimpf und Schande über deine Nachkommen auch noch bringen oder so ähnlich.
Und da kann ich mitleben. So, jetzt muss ich mir irgendwie sowas ausdenken.
Ne? Jetzt musst du dir irgendwas ausdenken, wo ich dir Flop und Top zu nennen soll. Dann kannst du gern drauf eingehen und wir schauen mal. Und natürlich dürft ihr wie üblich gerne auch kommentieren, was dann euer Top und Flop zum eben genannten Thema gewesen wäre, Maiden-Album.
Dann nehmen wir doch einfach mal Top oder Flop der Freitag der 13. Filme. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Also Markus kann mir jetzt erzählen, der schlechteste ist Freitag der 13.27.
Ja, der ist auf jeden Fall. Wenn ich es den irgendwann nicht geben wird, wird es der schlechteste sein. Nee, ist aber lustig, weil ganz aktuell ist es ja so, dass demnächst eine Fernsehserie erscheinen wird zu dem Thema. Crystal Lake heißt die dann. Aber okay. Flop und Top, das ist jetzt echt schwierig. Ich würde mal folgenden Kunstgriff wagen und beziehe da jetzt auch Freddy vs. Jason mit rein, weil das ja auch irgendwie ein Freitag der 13. Teil ist, weil den würde ich immer als Top-Film von dem Ganzen sehen. Ich habe schon mal ihn mit Kati angeschaut und habe zu ihr gesagt, das ist Popcorn-Kino, das darfst du nicht eine Sekunde ernst nehmen, weil dieser Film ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Warum sollten Freddy Krüger und Jason Voorhees irgendwie aufeinandertreffen? Es ist so zurechtgebogen, aber es ist einfach ein Film, dem du ansiehst, da steckt für einen Horrorfilm richtig viel Kohle drin. Der ist auch wirklich für die damalige Zeit gut gemacht. Er hat auch irgendwie sogar einen Bezug hierzu und diesem Podcast, weil da ist ein sehr harter Soundtrack bei.
Okay.
Also da ist diverses so New Metal oder Metalcore ist da im Soundtrack durchaus enthalten. Und der macht einfach irgendwie Spaß. Der ist völlig sinnlos. Es ist so viel Mordsequenzen sind da drin, aber es ist irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise witzig.
Ja, und der schlechteste?
Ah, das ist natürlich eigentlich relativ einfach, wenn man jetzt wirklich so überlegt, was wirklich so richtig, richtig blöde ist. Kann das eigentlich nur der 10. sein? Also Jason X, wo Jason im Weltall unterwegs ist und ja, sich halt durch die Gegend killt in einem Raumschiff in Kulissen, die halt, also die sehen vom Prinzip so ähnlich aus wie hier dein Arbeitszimmer, ne? Wenn man jetzt hier dein Sideboard hier so ein bisschen schwarz lackieren würde und da irgendwie noch was draufklebt, könnte man auch sagen, hier ist die Kommandozentrale, hat so ein bisschen Ed Wood-Charakter.
Alien bei Temu bestellt.
Oder auf Wish, ne? Wie auch immer. Also das ist wirklich schwierig. Und wenn ihr mal wirklich hören wollt, wie bescheuert dieser Film ist, empfehle ich euch die Let's Talk About Horror-Folge, wo Alex und ich lange über diesen Film sprechen. Also das ist für mich wirklich der schlechteste Film, weil den kannst du auch wirklich null ernst nehmen. Und du merkst so richtig, da war kein richtiges Budget da. Die Leute waren jetzt schauspielmäßig nicht unbedingt gut. Also die sind bei Freitag der 13. jetzt ja selten so die höchste Kunst der Schauspielgilde, ne? Aber das ist wirklich so, dass du denkst, meine Güte, und es ist schlecht geschrieben, es sieht billig aus. Und der Film ist ja eigentlich auch nur gemacht worden, weil man eigentlich schon die ganze Zeit Freddy vs. Jason machen wollte, aber kein gescheites Drehbuch zustande bekommen hat. Und dann war ja so dieser Kunstgriff, naja, dann machen wir einen Teil, der spielt ganz weit in der Zukunft und im Weltall, dann kann Freddy vs. Jason ja immer noch dazwischen eigentlich spielen. Hast du auch eine Meinung dazu? Also kennst du überhaupt auch nur so viel, dass du einen Top und einen Flop haben könntest?
Nein.
Gar keinen?
Ich wüsste jetzt nicht, welchen, also irgendeinen habe ich mit Sicherheit irgendwann mal so zu seligen Schulzeiten auf irgendeinem völlig durchgenudelten, x-fach kopierten VHS-Tape von irgendwem gesehen.
Ach, aber herrlich.
Ich wüsste nicht welcher, keine Ahnung.
Okay,
ich bin schade. Ja generell kein großartiger Horrorfilm-Gucker und wenn ich an Freddy Krüger denke, fällt mir immer nur Docken und Dream Warriors ein.
Ja, ist der Soundtrack vom 3. Teil.
Genau, dann habe ich den im Kino gesehen, warum auch immer. Wahrscheinlich war der sonntags morgens in der Jugendvorstellung für 5 Mark lief oder so.
Aber der war doch bestimmt ab 18 damals.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall im Kino gesehen und da war ich definitiv noch keine 18.
Der müsste von 87 sein.
Jetzt siehst du, da war ich 15. Oder noch 14, je nachdem. Wenn er.
Das erstaunt mich jetzt dann, dass du den im Kino sehen konntest. War das in den 80ern weniger streng oder kanntest du den Kinovorsteher oder so?
Eigentlich gar nicht, aber manchmal hat das wohl funktioniert. Aber ich glaube, so heftig fand ich den auch gar nicht. Also,
nicht. Also der ist jetzt nicht ultra brutal, da spritzt jetzt nicht literweise Blut durch die Gegend, aber er ist schon sehr, sehr kreativ, würde ich mal behaupten.
Ja. Also wie gesagt, das weiß ich, dass ich den im Kino gesehen habe und irgendwann nochmal irgendeinen anderen Teil irgendwo mal, aber ja, wie gesagt, da habe ich auch null Bezug zu, außer dass ich die Figuren halt kenne und so ein bisschen was über Halloween, die Serie, Filmreihe, Freddy und Jason, ja, die kennt man halt. Aber genau. Das war's dann auch schon.
Dann belassen wir es mal dabei. Ich habe jetzt was Witziges, hat wieder was mit Musik zu tun, was mich wirklich interessiert. Top und Flop Konzertlocation, die du besucht hast. Also hier so im weitesten Sinne aus unserem Umkreis, würde ich mal sagen. Oder warst du schon mal wesentlich weiter weg?
Das weiteste weg war, glaube ich, das Jovel in Münster.
Ah, geht ja auch noch.
Ja, aber so wirklich weit weg war ich tatsächlich noch nie auf einem Konzert. Doch, ich lüge. In Berlin waren wir im Hole 44 und in der Waldbühne bei Steve Harris, British Lion und dann am Tag danach bei Maiden. Das war tatsächlich das Weiteste. Und ansonsten war ich, weil der Club mal eine Zeit lang von einem Freund von mir geführt wurde, oft in Rheine im Hypothalamus. Und das ist tatsächlich, glaube ich, einer der schönsten Läden, in denen ich jemals war.
Das wäre der Flop, der Top.
Das wäre, glaube ich, der Top, ja.
Und warum? Also was ist da jetzt so schön dran?
Der Sound ist super. Du hast vor der Bühne Platz und dann kommen so drei, ja nicht allzu hohe Ebenen, aber es kommen Ebenen, wo halt auch so, so Sitzriesen wie ich tatsächlich dann auch von hinten nicht nur Köpfe sehen können, sondern auch noch was von der Bühne erkennen können. Und einfach die gesamte Atmosphäre in dem Laden war einfach schön.
Und Flop, was ist das Schlimmste, was du erlebt hast? Ich habe eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob sie aufgeht.
Das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, so richtig schlimm war eigentlich gar nichts. Die Matrix in Bochum, aufgrund ihrer Schlauchhaftigkeit.
Echt? So schlimm findest du die?
Ja, also so habe ich sie. Ich war da schon ewig nicht mehr, weil ich, seitdem ich einmal da war, tatsächlich Konzerte dort vermeide. Aber ich habe dann irgendwo in der Mitte gestanden und habe wirklich nur Schultern gesehen und hatte auch keine Chance, irgendwo so ein bisschen rechts und links mal vorbeizukommen, weil es halt eben auch knallevoll war. Und seitdem vermeide ich so schlauchartige Hallen, wenn es geht.
Okay. Also meine aktuelle Lieblingslocation, muss ich sagen, ist tatsächlich der Kulttempel in Oberhausen. Der ist, ich weiß nicht so genau warum, den kannte ich viele Jahre oder Jahrzehnte meines Konzertgänger-Daseins tatsächlich überhaupt nicht, obwohl mittlerweile sind da ja doch schon regelmäßig auch Metal-Konzerte. Eine Zeit waren da ja eher so Elektro- oder Gothic-Konzerte.
Genau.
Und als ich ein bisschen mehr dieser Art von Musik auch mal temporär gehört habe, war ich da relativ oft und habe irgendwie gemerkt, das ist schon irgendwie sehr, sehr schnuckelig da. Ne? Das ist auch so ein bisschen familiär, finde ich, kommt das rüber. Und da kann man, glaube ich, aber auch sich immer irgendwie so hinstellen, dass man einigermaßen gut gucken kann, weil die Bühne ja doch relativ hoch ist. Ne? Also
genau,
ich finde das einfach cool. Auch schön. Es ist auch einigermaßen gut zu erreichen. Drumherum gibt es auch grundsätzlich irgendwie genug Parkplätze, wenn man bereit ist, ein paar Meter zu laufen, also gegenüber da beim Burger King, ne, auf der anderen Seite, wo dann auch der Baumarkt oder was es ist, dann zu finden ist. Also parken kann man da irgendwie immer. Und zumindest habe ich auch immer das Gefühl, dass das Klientel da sehr angenehm ist. Also da trifft man viele Leute, die man vielleicht nicht so unbedingt jetzt persönlich beim Namen kennt, aber die einem irgendwie bekannt vorkommen und dadurch kommt irgendwie so eine sehr familiäre Atmosphäre immer bei mir auf, wenn ich irgendwie im Kulttempel bin. Also da bin ich wirklich sehr gerne, kann ich nur sagen.
Ich war erst einmal da, aber da gibt es nichts, was mich davon abhalten würde, wieder hinzugehen.
Nur einmal? Hier beim Ravenstein-Konzert? Ja,
beim Ravenstein-Konzert. Sonst war ich tatsächlich noch nie da.
Okay. Erstaunlich.
Ja, ich gehe ja auch noch nicht wieder so lange auf Konzerte regelmäßig. Das war früher so ganz, ganz selten mal, weil eben einfach Zeit, Geld, Kinder und.
Ja, ist ja oft so, ne? Und ja. Aber ich würde mal prognostizieren, wir werden in den nächsten Jahren da öfter mal vorbeischauen, würde ich jetzt so denken.
Das will ich hoffen.
Und wir bewegen uns nur wenige Meter weiter, um zu meiner Flop-Location zu kommen.
Die Turbinenhalle 2.
Ist 2 jetzt die große?
Wo haben wir Savatage gesehen?
Savatage ist für mich die große, also die echte Turbinenhalle.
Ja. Du meinst die kleine unten?
Nee, ich meine schon wirklich genau die.
Ach,
okay. Ich finde die große Halle in der Turbinenhalle furchtbar. Die Turbinenhalle hat, diese große Halle hat eine furchtbare Akustik. Dieser Raum ist entweder arschkalt, wenn es Winter ist, wenn es Sommer ist, herrscht da eine Affenhitze, da ist eine furchtbare Luft drin und Zugang zu dieser Konzertlocation, wenn du nicht früh da bist, dauert das ewig. Ich finde das ganze Konzept in der Turbinenhalle furchtbar. Ich glaube, bei unserem Konzertbericht über Savatage, nebenbei übrigens die erfolgreichste Folge von diesem Podcast, haben wir da schon ausgiebig drüber gesprochen. Ich finde dieses Konzept furchtbar. Du kommst rein, musst auf der einen Seite deine Wertmarken dir erstmal kaufen, in der heutigen Zeit noch Wertmarken, damit du auf der gegenüberliegenden Seite dir dann mit der Wertmarke ein Getränk holen kannst. Was heißt, da staut sich erstmal alles. Wenn du dann deine Klamotten abgeben willst, musst du einen Raum weiter, wo du dann noch Bargeld als Pfand für einen Schlüssel hinterlegen musst. Also nicht die Wertmarke. Und Oh, ganz furchtbar finde ich das. Und auch halt der Raum bis zum Mischpult. Wenn du bis dahin kommst, ist alles gut. Wenn du auf Höhe vom Mischpult und dahinter stehst, ist das, glaube ich, eine der furchtbarsten Locations überhaupt. Ich war schon oft da. Ich habe vor, oh, ich weiß nicht, im letzten Jahrtausend Running Wild da gesehen. Zum allerersten Mal auf der Rivalry Tour müsste es dann gewesen sein, wo Jörg Michael schon nicht mehr da getrommelt hat. Da ist mir das gar nicht so bewusst aufgefallen. Vielleicht auch, weil wir da noch so jung waren, dass wir so früh da waren, dass wir wirklich in der ersten Reihe standen. Aber als wir bei Savatage da standen oder auch am Tag vorher, ich bei King Diamond da stand, habe ich auch nur gedacht, also das Konzept von dieser Halle ist wirklich absolut furchtbar. Und ich glaube auch, das Savatage-Konzert hat für viele Leute dafür gesorgt, dass sie die Turbinenhalle wirklich nicht mehr mögen. Weißt du, was ich meine?
Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen, wobei ich den Sound, also mit dem Sound bisher, da wirklich noch nie Probleme hatte.
Also ich finde diese hohe, lange Halle klingt komisch.
Ich habe 5 Konzerte gesehen und die haben alle immer verdammt gut geklungen. Also ich habe da keine miesen Erfahrungen gemacht. Und da ich, wenn ich alleine auf einem Konzert bin, auch nicht unbedingt mir großartig was zu trinken hole und ja, wenn ich so Pfandgeschichten habe und ein Spind irgendwo, wo ich was einschließen muss, da binde ich mir meine Jacke meistens lieber um, als das zu nutzen, von daher.
Ja, aber es gibt ja Leute, die sind darauf angewiesen. Ne?
Ja, natürlich, das ist mir schon klar, deswegen, ich kann halt nur von mir sprechen.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommst, hast einen Rucksack dabei, du möchtest nicht den Rucksack die ganze Zeit auf deinem Rücken haben, je nachdem, was du da drin hast. Also ich finde das halt doof und ich weiß nicht, also ganz knapp dahinter wäre wirklich bei mir die Grugerhalle, wo ich das letzte Mal beim Feuerschwanz-Jubiläumskonzert war. Die haben sich auch so dämlich da angestellt, lassen wir das.
Ja, jetzt bin ich wieder dran.
So sei es. So sei es.
Wir wollen ja auch mal eine Folge drüber machen. Von daher können wir das ja jetzt mal hier anstoßen.
Oh Gott, jetzt kommt bestimmt pur.
Nein. Weil das könnte ich auch. Nein. Top- oder Flop-Album von Marillion?
Ach du Heiliger. All over oder irgendwelche Einschränkungen?
Na, wenn wir jetzt sagen, nur die Fisch-Alben sind es ja nicht so besonders viele.
Das wäre dann ja einfach.
Nee, wenn dann schon, also reguläre Studioalben.
Reguläre Studioalben, okay,
jetzt nicht, so. Nicht irgendwie den Sonntag vom 7. Marillion Weekend 1998.
Aber dann nur aus den Niederlanden, weil das aus den USA war nicht so gut, ne? So,
genau, also okay. Nein, sondern die ganz normalen, regulären Studioalben.
Okay, jetzt wird ja wahrscheinlich jeder erwarten, dass man irgendwie ein Album aus der Fisch-Ära ziehen müsste und Script for a Jester's Tear war sicherlich auch ein sehr prägendes Album für mich. Aber tatsächlich, wenn ich so überlege, welches Album ich am häufigsten gehört habe, müsste ich Marbles wählen. Da ist doch Ocean Cloud drauf, wenn ich mich nicht völlig irre, als letzter. Nee, nicht als letzter Song, aber auf jeden Fall ist der da drauf.
Aber ja, da ist Ocean Cloud drauf.
Und ja, Marbles muss ich dann tatsächlich als mein persönliches Top-Album von Marillion nennen. Flop-Album, boah, das ist jetzt schwierig, weil jedes Marillion-Album hat ja irgendwie so ganz bestimmte Momente, wo man doch so seinen Zugang finden kann. Selbst so ein Album wie Anorechnophobia, was ja mit so manch komischer Soundspielerei um die Ecke kommt und nicht mehr viel mit Prog am Wickel hat, hat großartige emotionale Songs. Und meine Güte, boah, dir ist schon klar, du musst das gleich auch noch machen, ne?
Ja, ich weiß.
Darum hast du bestimmt gerade hier nachgeguckt, welche Alben es gibt, ne? Hier Wikipedia aufgemacht.
Nein.
Marillion.com.
Ich wollte nur gerade nachgucken, ob Ocean Cloud wirklich auf der regulären Marbles ist oder ob das nur auf der Doppel-CD drauf war. Weil ja, eins von den langen Stücken war nämlich nur auf der, die man bei Marillion direkt kaufen konnte, nicht auf der EMI-Version.
Ist richtig, aber mittlerweile gibt es ja, glaube ich, nur noch die Doppelversion, oder?
Das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass es die Doppelversion mittlerweile auch im regulären Handel gibt, ja.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Marbles gab es nur über den Shop der Band in der vollen Edition und für den normalen Handel gab es eine gekürzte Fassung, weil Marbles ist ja ein Doppelalbum, genau. So, Flop-Album, ja. Keine Ahnung, dann bleibe ich bei Marillion.com.
Ja, beim Flop-Album bleibe ich da in der gleichen Phase. Da ist es bei mir Radiation.
Aber da ist Man of a Thousand Faces drauf, oder? Nein, oder das ist Three Minute Boy. Welche?
Three Minute Boy. Man of a Thousand Faces ist auf The Strange
Engine. Ja, richtig, der Opener. Ah.
Genau.
Knapp daneben.
Weil Radiation hat 2-3 schöne Stücke. Aber insgesamt finde ich das ein bisschen zu zerfahren und ja, klingt irgendwie wie so eine B-Seitensammlung.
Harte Worte, aber ich weiß, was du meinst, aber so klingen ja viele Alben so in dieser Zeit, ne,
finde ich eigentlich gar nicht. Also gerade bei Radiation fällt mir das wirklich auf, dass die Stücke überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und auch auf einem Album wie This Strange Engine, was ja auch immer so ein bisschen abseits steht, weil es halt sehr poppige Stücke hat, die ja schon fast poppiger sind als alles das, was auf Holidays in Eden war.
Was schon eine Kunst ist, ne?
Wobei Holidays in Eden eine ganz tolle Atmosphäre hat.
Ja,
finde ich halt bei Radiation, dass da einfach der Fluss überhaupt nicht da ist. Da passt irgendwie nichts zusammen. Jedes Stück für sich einzeln mag seine Qualität haben, aber es ist für mich überhaupt kein Album. Da geht gar nichts. Es gibt ja eine remixte oder remasterte Version. Die würde ich, wer das Album einfach mal hören will, würde ich auf jeden Fall die empfehlen, weil der deutlich verbesserte Mix oder Sound da wirklich einiges aus dem Album rausholt. Aber die reguläre Version ist definitiv mein Flop.
Und top?
Afraid of Sunlight.
Oh, okay. Unpopuläre Wahl wahrscheinlich.
Weiß ich gar nicht. Also, für mich gibt es eigentlich in dieser Strecke von Season's End bis Marbles kein wirklich schlechtes Album. Alle diese Marillion-Alben und danach wahrscheinlich doch Strange Engine, danach auch noch auf jeden Fall, haben definitiv für mich irgendwo eine Bedeutung und sind alle auf die eine oder andere Weise wichtig für mich. Aber Afraid of Sunlight war auch so ein Grower bei mir. Also am Anfang mochte ich das gar nicht. Cannibal Surf Baby war wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, was soll das jetzt hier? Aber im Laufe der Zeit haben die Songs so viel, jeder einzelne für sich, so viel Tiefgang entwickelt, was vielleicht auch mit dem Älterwerden bei mir irgendwie zu tun hat. Aber das Stück, was mich wirklich von Anfang an gecatcht hat und was ich auch bis heute immer noch wunderschön finde, ist der Popsong dieses Albums, Beautiful. Denn der ist wirklich beautiful. Nein, das ist einfach ein wunderschöner Text darüber, dass das Leben eigentlich schön ist. Das wirst du einfach manchmal nicht sehen. Und das ist so ein ganz, ganz toller Popsong. Aber dann gibt es halt auch noch das Titelstück, was einfach eine unglaubliche Atmosphäre hat. Oder King. Ich bleib dabei, mein Lieblingsalbum ist tatsächlich Afraid of Sunlight.
Wunderbar, damit wäre ich wieder dran und ich werfe einfach mal einen Blick so an die Wand hier und sehe hier zwei Poster, die uns zu einem wunderbaren Thema bringen. Top und Flop Cover Artwork von Blind Guardian. Harte Nummer, oder? Also Top, glaube ich, ist eine harte Nummer. Flop, glaube ich, kann man schnell was finden.
Ja gut, Flop-Cover-Artwork sind wir ganz klar bei Night at the Opera. Weil, ja.
Weil ist so.
Ist so. Also ich verstehe das Konzept, was sie einem damit sagen wollten, aber irgendwie ist das so ein bisschen wie Dance of Death von Iron Maiden.
Um Gottes Willen.
Das hat ja auch so einen ähnlichen Stil von den Figuren her, die darauf rumspöken und ja, es wirkt irgendwie so, als hätte man die Charaktere, die auf Night at the Opera waren, einfach so per Copy-Paste rausgeholt und bei Maiden draufgepackt und danach nochmal mit Photoshop drüber gegangen.
Ja.
Wobei ich das Blind Guardian Cover deutlich besser finde als Dance of Death.
Ja, also ich muss gestehen, Dance of Death hatte ich ganz lange gar nicht mehr bewusst so auf der Pfanne, wie dieses Cover wirklich mal so aussieht. Ich habe immer nur diesen Sensenmann-Eddie im Kopf gehabt. Und als ich die CD dann irgendwann mal in der Hand hatte, habe ich auch wirklich nur gedacht, ach du Scheiße, ist das Anfang 2000er? Ist das am Computer mit irgendwelchen Clipart-artigen Sachen zusammengeklickt? Also
eher unartige Sachen.
Ja, also unartig, ganz genau. Also ja, kann ich vollkommen nachempfinden, weil Night at the Opera hat wirklich auch von der ganzen Zeichenart und auch, das sieht perspektivisch irgendwie falsch aus. Es sieht also so ein bisschen, als wäre es keine Ahnung, kennst du das, wenn du irgendwie ein Booklet hast, das irgendwie so eine leichte Wellung hat, wodurch dann halt das Bild einfach inhaltlich schief aussieht?
Es wirkt mehr wie das Cover von einem Terry Pratchett-Buch als wie von einem Blind Guardian-Album.
Oh, das ist ein schöner Vergleich, ja.
Wie gesagt, das Cover ist nicht wirklich komplett schlecht, aber es passt einfach nicht zu dem, was es illustrieren soll.
Ja.
Und ich glaube auch, dass dieses Cover, genauso wie übrigens bei Dance of Death, einiges dazu beiträgt, dass das Album so einen miesen Ruf hat, weil musikalisch ist das gar nicht schlecht.
Ist das so? Hat Night at the Opera von Blind Guardian pauschal einen schlechten Ruf? Ich dachte eher, wie es Spark und Hyperdrive mal liebevoll genannt haben, A Twist in the Mist. Ist da einen schlechteren Ruf?
Ja, die beiden sind ja so die zwiespältigen Alben im Blind Guardian-Kanon.
Richtig.
Wobei ich es auch bei Twist nicht verstehen kann.
Nee, da kann ich es tatsächlich sogar vielleicht ein Stück weit mehr verstehen, weil das sind halt sehr gefälligere Melodien. Ne? Es ist irgendwie die Härte weg, während du auf Night at the Opera natürlich mit einer Unmenge von Bombast erschlagen wirst, den du erstmal verdauen musst.
Also ich bin wirklich gespannt, wenn man die beiden Alben mal vernünftig überarbeitet, was dabei rauskommen könnte. Aber andererseits sind sie so, wie sie sind, natürlich Zeugen ihrer Zeit und mir beide lieb und teuer.
Trotzdem musikalisch. Kommst du jetzt nicht aber drumherum, noch einen Top-Cover-Artwork zu nennen.
Top ist Imaginations from the Other Side.
Okay.
Das ganze Album mit seiner Vorder- und Rückseite und allem und dieser Blick durch den Spiegel-Geschichte und diese ikonische Gitarre mit den Drachenflügelchen. Oh, das ist eine Gitarre, ist es eher eine
Laute?
Eine Laute. Ja, aber alleine schon, das ist einfach ja relativ spartanisch eigentlich für Blind Guardian-Verhältnisse manchmal. Also sehr, sehr reduziert. Aber trotzdem sieht man eine Menge, wenn man durch diesen Spiegel guckt und finde ich einfach unheimlich toll.
Jetzt bin ich langweilig und kann nur sagen, sehe ich genauso. Also natürlich hast du Alben, die detailverliebter sind. Gerade Tales from the Twilight World hat ja unglaublich viel auf dem Frontcover, was du da so entdecken kannst. Oder auch Nightfall in Middle-Earth. Ne? Ich weiß nur, Nightfall in Middle-Earth fand ich damals so ein bisschen komisch, weil das Cover von Legacy of Kings von Hammerfall in eine sehr ähnliche Richtung ging.
Richtig. Ja, diese tanzende Elfe da im Vordergrund, die passt da irgendwie auch nicht so ganz rein, finde ich.
Ja, also Imaginations hat schon insgesamt irgendwie einen düstereren Touch, der auch sehr gut gerade zum Titeltrack passt. Ne? Der einen ja doch sehr düster und erstmal auch wenig geschwindigkeitsfreudig beglüßt. Beglüßt.
Ja, wo ist Peter Pan in Mordor? Mhm. Hervorragende Zeile.
Oh ja. Where's the Ocean's Daughter?
Ja, da kann man jetzt auch tagelang drüber reden, über das Album.
Das könnte man, aber das machen wir vielleicht irgendwann mal wann anders.
Irgendwann hat es ja mal wieder Jubiläum.
Tatsächlich sogar dieses Jahr.
Echt?
Ja,
Imagination.
Ja, stimmt. Ist von 95.
Tatsächlich. Ja, dann haben wir einen Auftrag. Einen selbstgegebenen.
Da würden bestimmt ganz viele Leute jetzt gerade offene Türen einrennen und sagen, ja, mach das. Und dann, oh Gott.
Wenn ihr das wollt, dann kommentiert, genau. Gebt uns den Auftrag.
Gebt uns den Auftrag und gebt uns das notwendige Geld dafür. Und dann machen wir das.
Wir machen das. Dann, wenn ihr das wollt. Also ist nicht so.
Und was wir auch machen, wir müssen weitermachen. Mike, du bist wieder in der unglücklichen Position. Du musst dir eine neue, fiese Top- und Flop-Frage überlegen.
Oh je. Du kannst mit Fußball nichts anfangen, du trinkst kein Bier, also müssen wir bei Musik bleiben.
Also ich könnte dir bestimmt irgendwas dazu sagen, aber das wäre jetzt keine qualifizierte Aussage, wenn du sagst Top- oder Flop-Bier. Also.
Top- oder Flop-Musik-DVD oder Blu-ray oder Videokassette, die du besitzt oder mal gesehen hast.
In Bezug auf was jetzt bei DVD oder Blu-ray, auf Ausstattung und Bonusmaterial oder einfach bestes Erlebnis
das, beim das Gucken? Das Konzert, also jetzt nicht alles, was an Geklüngel dabei ist, sondern wirklich nur das Live-Konzert.
Okay. Ja, es gibt nur eine Antwort, das beste Live Album und auch das beste Live-Video, das es jemals gegeben hat und auch immer geben wird in meiner Welt, ist Iron Maiden mit Live After Death. Geht nichts drüber. Ich weiß nicht, wie oft ich damals diese Videokassette abgenudelt habe. Ich habe es auch von der DVD, die ja dann irgendwann zum Glück rausgekommen ist, mehrfach wirklich gesehen. Es ist ja oft so, ne, wenn du irgendwas schon früher auf VHS hattest, dass du es dann, wenn du es endlich auf DVD mal vorliegen hast, du es ganz einfach gar nicht mehr guckst. Weil du kennst es ja. Aber Live After Death kann ich auch heute noch immer wieder anmachen. Okay, Steve Harris Hose ist immer noch Geschmackssache. Aber das gehört halt wie viele andere Dinge einfach dazu. Und auch Bruce Dickinson mit seinen Socken, die er sich bis zum Knie hochzieht, ist irgendwie so ein bisschen komisch. Aber
das waren die 80er.
Ja, also das, ich muss auch wirklich sagen, das sind für mich die 80er, auch was Metal-Bands angeht. So muss eine Metal-Band in den 80ern aussehen. Das hat mich so unglaublich geprägt. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben, ohne Scheiß. Und eigentlich wollte ich ja auch schon seit Ewigkeiten mit Christian und André die Folge zu Live After Death zum 40. Geburtstag aufnehmen. Haha, also ne, meldet euch, gefälligst hier, wenn ihr das hier hört. Also das ist wirklich so. Also auch die DVD, die du jetzt bekommst, hat ja als Bonus diesen zweiten Teil der Maiden History noch dabei, was das Ganze nochmal unglaublich aufwertet. Und da ist ja auch diese Dokumentation Behind the Iron Curtain dann dabei. Also allein das Live-Video reicht für mich. Und könnte ich jetzt ewig weiter drüber weiter sinnieren. Und so leid es mir wirklich tut, das Schlechteste, was ich jemals an einer Live-DVD gesehen habe, ist eine Live-DVD von Threshold, die es zu dem Album Critical Mass gab, die irgendwo in den Niederlanden aufgezeichnet worden ist. Und eigentlich denkt man ja immer, oh, Progressive Metal und die Niederlande ist bestimmt in einer riesen Location mit fettem Licht und weiß ich nicht was. Ich hoffe, es ist wirklich in den Niederlanden. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine aber schon. Und also es ist wirklich, du hast kaum Lightshow, du hast... Klar, was willst du an der Bühnenshow bei Threshold haben? Na, aber der gute Mac war damals noch Sänger, der wirkt auch in meiner Wahrnehmung so ein bisschen gelangweilt. Also wenn du ein bisschen später sie mit Damien Wilson gesehen hast, der dir, wenn du in der ersten Reihe gestanden hast, quasi noch auf die Hände getreten ist, weil ihm egal war, wo die Bühne aufhört. Also das war wirklich, ich habe Threshold live gesehen mit Mac damals und hatte mich auf diese DVD wirklich sehr gefreut. Und es ist wirklich ein sehr seltenes Vorkommen bei mir. Ich habe diese DVD nicht mal zu Ende geguckt, weil ich es so strunzenlangweilig fand, auch von der ganzen Darbietung. Tut mir wirklich leid, weil ich mag Threshold sehr gerne, aber das ist wirklich, wenn ich eine Flop-DVD oder Musikvideo nennen muss, ist es das, aber ich habe noch eine zweite Nennung, aber nur die DVD-Auswertung davon. Das ist diese DVD, die es von Savatage Live in Japan gibt, die bei dem Still the Orchestra Plays Album dabei ist, die wirklich so aussieht, als hätte jemand die alte leiernde VHS-Kassette genommen, sie abgespielt, parallel am Computer aufgenommen, egal wie scheiße das Bild ist, egal wie scheiße der Ton ist und das dann auf eine DVD gepresst. Aber da ist zumindest das Ausgangsmaterial cool gewesen. Da ist halt nur diese DVD-Auswertung für mich kacke. Aber wirklich, ein Konzertmitschnitt wäre dieser Threshold-Mitschnitt.
Okay, ich hätte jetzt gar nicht an Bonus-Discs gedacht, weil das ist für mich tatsächlich genau das, was es ist, ein Bonus. Von daher habe ich die jetzt bei mir gar nicht in der Überlegung drin gehabt, sondern nur die wirklich echten, gekauften einzelnen DVDs, Blu-Rays, wie auch immer.
Ja, aber das kommt bei mir nur hoch, weil ich extra dieses Still the Orchestra gekauft habe, weil ich das auf DVD haben wollte und dann dachte, ist nicht euer Ernst.
Ja, mein Top, klar, Iron Maiden Live After Death ist super kultig, ist mega gut, habe ich auch, ich weiß nicht, wie viel 100 Mal wahrscheinlich gesehen.
Geht es dir auch so, dass du die Ansagen mitsprechen kannst, so ja, ähnlich wie bei Blind Guardian, Tokyo Tales?
Ja, natürlich. Und wie gesagt, ich bin ja auch immer irgendwie ganz verblüfft, wenn irgendwo auf irgendeiner Dokumentation oder sowas die Rede von Winston Churchill kommt und der spricht weiter und da kommt keine Gitarre. Oder
mal, wo ist denn der Song?
Oder ich lege das Studioalbum ein und denke mir, wieso geht einfach das Lied los? Wo ist die Rede von Winston? Das ist für mich so untrennbar verbunden durch dieses Live-Album. Und ja, wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, viele Versionen von Songs von Powerslave oder so kenne ich mehr in den Live-Versionen als in der Studio-Version, weil ich mir das Album halt irgendwie, keine Ahnung wann das war, 87, 88 auf Doppelkassette gekauft habe und keine Ahnung.
Wo mehr drauf war als auf der CD.
Tausende weil da Male ja, gehört habe da.
Also, weil da ist ja noch die Seite, ne, aus genau, Hammersmith die dabei.
Richtig. Aber die nenne ich nicht, weil ich finde eine Live-DVD tatsächlich noch besser und das ist die Pumpkins United von Halloween.
Okay.
Ich liebe diese DVD. Ich mag das gesamte Konzert, da ist natürlich auch einfach die persönliche Wohlfühlatmosphäre von mir persönlich dabei. Ja, finde ich grandios.
Ich mag die auch sehr gerne, aber mein Problem ist, das ist ja immer aus einer anderen Stadt. Ne? Also jeder, nicht jeder Song, aber zumindest jeder zweite Song wechselt ja, die
kein,
Location.
Es ist kein komplettes Konzert, es ist mal ein Teil aus Wacken, mal aus aus Madrid mal da, ja, das ist ein bisschen schade, aber andererseits.
Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, du bekommst diese, also du bekommst mit, was das für ein globales Ereignis wirklich ist. Ne? Also es ist wirklich ja einmal um die Welt. Es ist ja wirklich so. Es ist ja eine Tour, die war ja überall. Also das ist ja nicht so, wenn heutzutage irgendwie eine Band sagt, hey, wir sind auf Europa-Tour, heißt das ja, wo spielt ihr? Ja, in Deutschland und in der Schweiz so ungefähr. Ne?
Und Österreich. Einmal kurz in den Niederlanden.
Ja, genau. Also,
zwei Meter hinter der Grenze ist auch noch ein Club.
Und World Tour bist du dann schon, weiß ich nicht, wenn du noch Europa verlassen hast, so ungefähr. Ne?
Also, ja, genau.
Aber, also wäre ja schon dann, ja gut, Amerika ist natürlich weit und kommt man nicht rein. Ne? Aber
oder nicht wieder raus.
Genau, aktuell wahrscheinlich sogar, könnte das sehr schnell Realität werden.
Ja, also da ist tatsächlich die Halloween-DVD mein Favorit und mein am wenigsten geliebtes Live-Werk, was ich hier stehen habe, ist das Gates of Valhalla, Gates of
Dalhalla von Hammerfall.
Dalhalla von Hammerfall.
Ach echt? Okay.
Auch noch nicht mal, weil die DVD an sich so schlecht ist, sondern weil ich finde, dass bei dem Konzert genau null Atmosphäre rüberkommt. Das ist vielleicht ein Problem, dass die Leute im Regen sitzen und dass der Abstand zwischen Publikum und Bühne halt riesengroß ist, weil da vorne ein Wassergraben ist. Oder ein See sogar, ich weiß es gerade gar nicht.
Ja.
Und dadurch finde ich manchmal, wirkt das Ganze wie so ein Fernsehauftritt, den man mitgefilmt hat, aber nicht wirklich wie ein Live-Mitschnitt, wo der Kontakt zum Publikum da ist.
Da muss ich noch mal kurz einhaken. Mir ist noch etwas Vergleichbares aufgefallen. Kennst du bestimmt die Band Pagans Mind? Die haben auch einen DVD-Mitschnitt. Live Equation heißt das. Da waren sie, ich weiß nicht, Vorband von irgendwem, konnten aber dieses Konzert mitschneiden. Und ich habe mir das, ist kein Scheiß, ich besitze das. Ich habe es mir angeguckt und habe damals gesagt, das sieht so aus, als hätte man für irgendeine Fernsehproduktion gesagt, wir brauchen jetzt einen Mitschnitt von einem Metal-Konzert. Das fällt mir bei deiner Schilderung sofort ein, dieser Mitschnitt.
Also wie gesagt, das Konzert ist klasse, die Band spielt super, aber du hast manchmal so das Gefühl, ja, da sitzen Leute, die gucken sich eine Band an, die gar nicht kennen. Und dadurch, dass halt die Entfernung so weit ist und es halt eben in Strömen plästert und alle dann irgendwann nur noch ihre Friesennerze anhaben, ist die Stimmung halt irgendwo auch so ein bisschen nicht ganz da.
So könnte vielleicht auch es aussehen, wenn es einen Live-Mitschnitt von Saltatio Mortis aus Wacken von diesem Jahr gibt. Da war es wirklich so, du warst irgendwann so nass, du hast das gar nicht mehr wahrgenommen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Und du hast es nur an den sich drehenden Flashlights ab und zu gesehen. Alter, regnet das hier? Ich merke das gar nicht mehr.
Und ein nicht metallischer Musikgenuss-Mitschnitt ist die Devotional Live-DVD von Depeche Mode.
Oh, okay.
Wenn man natürlich die Geschichte der Band kennt und sich das heute anguckt, dann sieht man irgendwo schon, dass die vier da wirklich kurz vorm Implodieren sind. Aber dieses Konzert ist gerade für diese Synthie-Pop-Band so rau, roh und rockig.
Was man gar nicht erwarten würde eigentlich, ne?
Das habe ich mit Sicherheit in jungen Jahren auch, ich weiß nicht wie oft gesehen, sehr, 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 sehr oft.
Da könnte ich noch eins zum Besten geben, ist Alternative Rock von Incubus. Gibt es eine DVD, sie müsste heißen Alive at Red Rocks.
Alles, was in Red Rocks aufgenommen wird, ist alleine wegen der Kulisse cool.
Aber darum geht es gar nicht so sehr. Es ist wirklich, also wenn man Incubus mag, das ist einfach, ja, kann man schwer in Worte fassen, aber das hat mich damals auch wirklich schwer beeindruckt und hat mir auch so ein bisschen vor Augen geführt, du musst es nicht so gigantomaniemäßig wie Kiss früher machen oder wie halt auch Maiden natürlich bei Live After Death, ne, mit riesigen Aufbauten und weiß ich nicht was oder wie es dann jetzt Halloween gemacht haben werden, wenn wir sie gesehen haben mit Videoprojektion und weiß ich nicht was. Du kannst so einfach dich auf die Bühne stellen und wenn du es drauf hast, dann kann das auch als DVD unglaublich unterhaltsam sein.
Ja. Wer ist denn, machen wir noch einen? Oder?
Ja, natürlich. Eingriff, wir sind doch jetzt voll im Fluss hier.
Eingriff, wir sind im Flow. Wer ist denn dran? Du bist dran.
Ich bin dran, genau, meine Herren. Bislang bin ich sehr angenehm überrascht, weil wir haben schön unterschiedliche Dinge ausgepackt.
Dafür, dass ich null vorbereitet war, ja.
Das ist meistens das Beste. Wenn man nicht drüber nachdenkt und einfach losredet, passieren faszinierende Dinge. Die nicht immer gut für einen selbst sind, aber die hohen Unterhaltungswert haben.
Nur dann sag mal.
Okay. Kommen wir mal zum Thema Texte. Ein Top- und ein Flop-Text von, da wir Iron Maiden schon hatten, wäre das jetzt ja blöd, von Halloween. Der beste Text für dich von Halloween und der schlechteste Text von Halloween.
Ach du Gott.
Und ach, das auch noch völlig unvorbereitet. Und
das unvorbereitet.
Also ich kann dich beruhigen, ich habe jetzt auch ad hoc erstmal keine Antwort und müsste in mich gehen.
Schlechtester Text von Halloween. Bester Text von Halloween. Mein Gott. Boah, das ist schwer.
Du kannst nur verlieren, es ist egal. Es ist wie mit diesem Ranking der Iron Maiden Alben. Man kann es jetzt nur falsch machen.
Puh.
Kannst du es auf irgendwelche Alben vielleicht schon pauschal einschränken, dass du denkst, es gibt ein Album, das nur blöde Texte hat?
Nee, gar nicht. Also irgendwie ist da immer was. Und bei Halloween ist ja auch noch das Problem, dass du völlig verschiedene Texte hast. Du hast teilweise alberne Texte, die auch bewusst irgendwo lustig sein sollen. Du hast mal einen Fantasy-Text, du hast mal die die etwas typischen Deris-Texte, die ja manchmal ein bisschen einfacher sind. Du hast die teilweise philosophischen Sachen von Kieske oder von Vaiki, ja, wo du auch manchmal denkst, was will uns der Künstler hier sagen? Boah, wirklich ein schlechter Text, müsste ich jetzt echt überlegen. Also selbst sowas wie Russian Roulette oder Lost in America, dem kann ich immer noch was abgewinnen. Also gerade Lost in America, wenn man so weiß, dass das wirklich erlebtes Leben ist,
ja,
ist das schon ganz witzig. Boah, Mann. Ich überlege. Bester Text wäre vielleicht einfach.
Also beim schlechten Text hätte ich zumindest einen Vorschlag, aber es ist vielleicht so offensichtlich, die Heavy Metal Hamsters.
Ja, gut, da könnte man sich drauf einlassen.
Aber selbst das ist ja ein Scherz, das ist ja absichtlich. Ne?
Deswegen sage ich ja, deswegen weiß ich nicht, was da an schlechten Texten gegeben wird. Ich weiß nicht, bester Text würde ich vielleicht sogar sagen, Keeper of the Seven Keys Part 2.
Also der Song Keeper of the Seven Keys jetzt,
oder? Ja, genau, der Song, also Keeper of the Seven Keys, nicht Part 2 natürlich. Das könnten sie aber mal schreiben davon, einen zweiten Teil. Das wäre witzig.
Ah, ich weiß nicht.
Den finde ich halt schön, weil es halt so ein klassischer Fantasy-Text ist, der mit viel Emotionen gesungen ist und ja, macht mir einfach Spaß. Eagle Fly Free finde ich fast traurig, dass er immer noch aktueller ist als zu der Zeit, als er damals geschrieben wurde.
Oh ja.
A Tale That Wasn't Right ist auch wunderschön. We Got the Right. Mega, also wirklich miese Texte fallen mir da. Vielleicht Asshole. Aber das soll ja auch so sein. Also ansonsten auch auf neueren Werken sind Sachen wie Nabatea drauf, die sind bärenstark. Gut, wobei die Aussage, dass die Nabatea nie Krieg geführt haben, da hat der gute Andy Deris leider die falschen Bücher gelesen. Das stimmt nicht so ganz, aber nichtsdestotrotz verstehe ich, was er sagen will.
Und die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, so nämlich.
Ja, sie haben ja nicht gewonnen, das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Das war ja Rom. Wobei wir sie mit Rom nicht wirklich Krieg geführt haben. Aber das ist, wir sind hier ja nicht bei His2Go oder so.
Genau.
Ja, wie gesagt, schlechter Text. Mach du mal erstmal deinen besten. Vielleicht habe ich bis dahin den schlechtesten noch gefunden.
Also den besten Text, ganz spontan, finde ich, weil er mir Ende letzten Jahres wieder so bewusst aufgefallen ist, als das Live at Budokan rausgekommen ist. Das ist tatsächlich für mich How Many Tears? Weil natürlich, ich wirklich sagen muss, dieser Text ist ja wirklich alt. Er ist vom Debütalbum. Also er ist von Walls of Jericho. Das heißt, er ist 40 Jahre alt. Das heißt, wie alt war Vikey, als er diesen Text geschrieben hat? Jetzt könnte man vielleicht darüber diskutieren, ob der sprachlich so hundertprozentig richtiges Englisch ist. Aber die Botschaft, finde ich, schlicht grandios. Und auch Eagle Fly Free hat einen so wirklich intelligenten Text eigentlich. Nowadays, the air's polluted, ancient people persecuted, that's what mankind contributed to create a better time.
Ja.
Und genau so Sachen hast du auch in How Many Tears. Darum, ich würde ihm gerade minimal den Vorzug wirklich vor Eagle Fly Free geben, weil How Many Tears Eagle war schon... Eagle
Fry Free ist Kentucky Fried Chicken.
Genau, Eagle Fried Free. Für umsonst kriegst du frittierten Adler, frittierten Eagle, ne? Fried Hedgehog. Das ist der Untertitel für die Folge, Fried Hedgehog. Da wird Anno uns hassen.
Ja, an schlechtesten Texten vielleicht noch I'm Doing Fine, Crazy Man. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das lyrische Highlight.
Von Pink Bubbles Go Ape ist der, ne?
Richtig. Wobei andererseits darauf mit The Chance und vor allen Dingen mit Your Turn ganz tolle Texte sind.
Ja, das ist so. Also
gerade Your Turn finde ich großartig. Auch wenn es nicht so typisch Halloween ist, auch von der Musik her, aber
mir wird noch was einfallen, was halt so ein bisschen, aber das ist auch eher augenzwinkernd gemeint, Steel Tormentor von Time of the O's.
Ja gut, Mr. Torture gives pain to the housewives in Spain, aber ja, auch da wieder, ne, die Geschichte, wenn du in Spanien verpennst, den Fernseher auszumachen und du dödelst auf der Couch ein und du wachst dann irgendwann mitternachts auf, siehst du halt merkwürdige Werbung und
das nicht nur in Spanien, das passiert, konnte dir zu einer gewissen Zeit auch hier in Deutschland passieren.
Das kann sein, das weiß ich nicht. War mal artig.
Aha, okay.
Weißt du, dass meine Ex-Frau mal erzählt hat, dass sie als kleines, also sie ist Halbitalienerin und waren bei Verwandten in Italien zu Besuch und ist da wohl auch irgendwie auf dem Sofa, während die Erwachsenen sich noch unterhalten haben, eingeschlafen. Und man hat dann gesagt, man lässt sie schlafen und hat wohl den Fernseher angelassen, damit sie ein bisschen Licht hat, sollte sie aufwachen. Ja, in Italien laufen nachts Pornofilme. Ja.
Und gut. Italiener haben Riesendinger.
Das weiß ich nicht.
Habe ich mal gehört, ich weiß es auch nicht. Ich
weiß es nicht. Also,
ich hatte nur mal...
Sie sagte dann, ja, und dann wachst du halt auf mit, was weiß ich, irgendwie 9 oder 10 Jahren, guckst auf den Fernseher und denkst so...
Aber zum Thema Riesending habe ich noch folgenden Gag. Ich hatte mal einen externen Arbeitskollegen, also der über eine externe Firma bei uns beschäftigt war und politisch korrekt ausgedrückt war er ein People of Color. Und er hat dann mal gesagt... Ja, der beste Spruch, den er mal gegenüber einer Frau gebracht hätte, wäre, du weißt doch, was man sich über Schwarze erzählt, ne? Ja. Das stimmt nicht. Und ich habe es ihm sofort abgekauft. Das glaube ich, dass wir dann, echt? Das muss ich jetzt aber mal sehen, wenn das nicht stimmt. Mr. Long Dong Silver, so ungefähr. Ist jetzt nicht ganz jugendfrei, aber macht ja nichts.
Also, wir haben ja auch gerade nach 18 Uhr, da dürfen wir mehr. Ach,
stimmt, da darf man. Also wir merken irgendwie so richtig, ein schlechter, wirklich schlechter Halloween-Text fällt uns nicht ein. Wir könnten es wahrscheinlich umgekehrt machen, wenn wir jetzt Manowar gesagt hätten, hätten wir wahrscheinlich sehr lange überlegt, welcher wohl der dümmste Text wäre.
Jetzt weiß ich aber, welches meine schlechteste DVD ist.
Hell on Earth-Teil?
Ja, irgendeiner dieser Hammer on Earth-Teile, die ich mir mal auf dem Flohmarkt für 2 Euro gekauft habe und wirklich gedacht habe, okay, das waren 2 Euro zu viel.
Aber da wegen des Gesamtpakets wahrscheinlich.
Ja, wegen des Gesamtpakets. Also die einzelnen Live-Mitschnitte sind ja super, aber die sind da so gestückelt und selbst die einzelnen Lieder sind irgendwie mit irgendwelchen Hail Manowar-Aussagen zerstückelt. Das ist ganz grausam.
Also ich habe auch mal irgendwas davon besessen Und ich weiß, viel, viel schlimmer fand ich, dann gab es immer so Einblendungen, in welchem Land sie gerade sind und sie sollten was dazu erzählen, ja, wie die Fans da so drauf sind. Und ich glaube, der gute Scott Columbus war es, der damals ja noch gelebt hat und noch Teil der Band war, der irgendwie immer nur davon erzählt hat, wie geil die Frauen in dem Land, wo sie gerade sind, weswegen sind. Und das war wirklich so, dass ich dachte, echt jetzt? Also ist das jetzt so aus Imagegründen oder ist der echt so drauf?
Das weiß ich nicht. Aber jetzt könnten wir ja zum nächsten Top oder Flop kommen, wenn wir noch einen machen wollen.
Einen machen wir auf jeden Fall noch.
Einen machen wir noch. Nein, bei Manowar frage ich nicht nach dem Cover-Artwork.
Obwohl, das wäre schnell.
Das wäre rasend schnell.
Also das Schlechteste ist natürlich dieses, wie heißt das, Anthology, wo sie da in Lederunterhose stehen. Das ist doch so ein Best-of, oder?
Ja, ja, genau.
Also Into Glory Ride ist gar nicht so schlimm wie dieses Best-of.
Das stimmt, das Best-of ist viel, viel schlimmer.
Wo man sich ja fragt, wo das Bild überhaupt herkommt. Das hat ja offenbar niemand für diese Compilation gemacht. Das muss ja irgendwo mal rumgelegen haben, weil das ist ja sehr offenkundig ein schon älteres Bild.
Von irgendeiner Privatparty oder so, Mann. Bevor die Groupies in den Raum gekommen sind.
Ach so. Gucken, welches das beste Outfit ist. Wer von ihnen die beste Fellunterhose hat. Aber darum soll es ja gar nicht gehen.
Genau. Top oder Flop? Top 3 Songs von... Nein, das lasse ich jetzt. Nein, nicht Manowar. Oder möchtest du das machen?
Manowar. Top und Flop Song oder dann 3 Songs?
Ja, kann man sich beim Top auf wirklich einen Song einigen? Machen wir Top 3 und den schlechtesten.
Ja, der schlechteste ist relativ einfach. Ich glaube, es ist immer noch die neueste Single mit dem deutschen Text kennt. Wie heißt die? Laut und hart, stark und schnell oder so ähnlich?
Ich hatte jetzt was anderes im Kopf, aber egal, dann okay. Sage ich das gleich.
Also nee,
aber stimmt, das ist auch grausam.
Das ist schon wirklich, ich meine, jetzt kann man natürlich mit Fug und Recht darüber streiten und sagen, Markus, der Text von Warriors of the World United, der ist jetzt auch nicht intelligent. Ne? Here are soldiers stand from all around the world. Also, ne, klingt auf Deutsch jetzt auch nicht besser. Ne? Hier stehen unsere Krieger aus der ganzen Welt. Da würde man eher denken, wir marschieren gleich irgendwo ein oder so, wie sich das anhört. Aber egal, ich meine, bei Warriors of the World könnte man das ja auch denken. Egal, ich möchte da niemandem was Böses unterstellen. Aber es ist noch nicht mal so sehr... Der Text, der ist dumm, wie viele Manowar-Texte einfach stumpf und blöde sind. Aber ernsthaft, diese Band gibt es seit über 40 Jahren. Und dieser Song hat einen so schlimmen Sound. Das klingt von vorne bis hinten so billig. Wenn du dir mal anhörst, was junge Musiker heutzutage zu Hause mit Home Recording drauf haben, was die hinkriegen, ohne dass sie seit 40 Jahren im Business sind und weiß ich nicht, wie viel Kohle hatten und weiß ich nicht, wo schon waren. Und dann gibt es von einer Band wie Manowar diesen Song mit diesem Sound und dann auch noch auf Deutsch mit diesem statt schnell. Ich meine, gut, da kann der gute Eric Adams nicht für, dass es bei ihm halt wie Snell, also eher wie Snail oder so klingt. Aber das war wirklich so, da habe ich wirklich gedacht, Leute, ey. Und das Schlimme ist, wenn du dann irgendwo guckst und Leute sagen, wieso, ist doch cool. Also da war für mich wirklich so der Punkt erreicht, wo ich dachte, also jeder darf ja gut finden, was er möchte. Aber wenn mir jemand ernsthaft erzählen möchte, dass das gut gemacht oder auch soundmäßig gut produziert ist, für den müsste dann ja, keine Ahnung, von so mancher Band aus der heutigen Zeit eine Demoaufnahme, sowas wie der Heilige Gral soundmäßig sein. Also ganz schlimm. Also das wäre mein absoluter Flop-Song von Manowar und ich bin gespannt, was du jetzt aus dem Hut ziehst. Ich hoffe nicht dieses Hörspiel-Intro, The Warrior's Prayer.
Nein, das ist ja cool.
Richtig. Grandfather, tell me a story.
Ja, also ich habe Manowar das erste Mal gehört, als ich so knietief in der Pubertät war.
Oh, da hatte ich das bestimmt angesprochen.
Warrior's Prayer, klar, das tut's aber heute auch noch. Also das finde ich richtig atmosphärisch so als Einstieg. Das ist auf diesem Album Kings of Metal allerdings ein zugegebenermaßen nur Bonustrack.
Darf ich raten?
Woman be my slave.
Pleasure slave.
Also, das
Intro ist das, ne? Wo die Frauen so lasziv stöhnen.
Ja, das war schon peinlich, als ich in der Pubertät war. Und das will echt was heißen. Also ja, mir peinlich.
Aber du weißt doch schon, der Song ist doch nur missverstanden worden. Da geht es doch um irgendeinen Planeten, wo die Frauen sich den Männern einfach hingeben.
Der Erde.
Aber trotzdem muss man da kein Lied drüber schreiben.
Ne? Ja, und vor allem nicht so peinlich und platt. Also man kann auch gekonnt über Sex singen, aber das ist wirklich, also ich habe es wirklich in meiner, wenn man sich meine Manowar MP3s LPs hier anguckt, da habe ich es rausgelöscht.
Das Coole ist, ein Arbeitskollege von mir kennt, glaube ich, nur diesen einen Song von Manowar, weil irgendjemand, mit dem er mal zu Studentenzeiten oder so irgendwo abgehangen hat, den nonstop gespielt hat. Also scheinen nicht alle Leute ihn als peinlich eingestuft zu haben und als zum Fremdstehen. Aber ja, ich kann es verstehen. Und jetzt Top 3 Manowar-Songs.
Jeder einen oder erstmal?
Also wenn ich wirklich nur einen einzigen Song von Manowar nehmen dürfte, würde ich immer Battle Hymn nehmen.
Okay.
Hat zwar in der Originalfassung einen nicht ganz so coolen Sound, aber ich finde wirklich, das ist so richtig urwüchsiger Heavy Metal. Über den Text kann man sicherlich streiten, aber Texte waren zu der Zeit halt oft so. Aber wirklich dieses Pathetische und Heroische und auch wie Eric Adams das singt. By Moonlight we ride, 10,000 side by side. Ja. Also das ist zwar Kitsch ohne Ende, aber das ist wirklich so, wenn du das hörst, möchtest du da stehen, die Faust recken und möchtest sagen, ich sattel mein Pferd und reite mit.
Natürlich, da ist man ja schon mittendrin im feinsten Galopp. Also Entschuldigung, das
auf
ist einfach.
Auf in die Schlacht.
Das ist einfach, da ist Theodens Speech ein Kack gegen. Und da kriege ich schon immer Gänsehaut. Nein, tatsächlich wäre meine Nummer 1 wahrscheinlich Heart of Steel.
Oh, okay. Also eher balladeske Töne.
In dem Fall ja, weil einfach, ja, das weiß ich nicht, ist eine der größten, besten und schönsten Metal-Balladen überhaupt. Vielleicht auch, man kann ihn auch als ein Song übers Nachhausekommen interpretieren, kann ihn auch als ein Song übers Sterben interpretieren.
Oder als ein Song übers Durchhalten vielleicht genau, auch einfach. Übers, ne?
Genau, also hat mir in vielen Situationen unheimlich viel gegeben.
Kann ich verstehen. Ich fand ihn damals auch wirklich großartig. Vor allem ist er ja nicht so die typische, so aus heutiger Sicht betrachtet, Power-Metal-Kitsch-Ballade.
Genau, sondern was ganz Eigenes irgendwie.
Wo sie damals bestimmt aber auch reichlich Schelte für einstecken mussten.
Natürlich. Das war, ja, und dann gibt es ja noch diese deutsche Version davon.
Oh Gott. Oh Gott,
die ist auch gruselig.
Ja, aber da hast du halt auch das Problem der Sprachlichkeit. Ne? Also ich glaube schon, dass man als Deutscher, wenn man in der Schule sich Mühe gibt, englische Aussprache einigermaßen lernen kann. Aber ich glaube, Deutsch mit seinem harten
geht gar nicht.
Und auch mit seiner ganzen Rhythmik ist für jemand, der aus Amerika kommt, das kannst du nicht. Das kriegst du nicht hin.
Nein, und schon gar nicht lautmalerisch. Das ist fürchterlich.
Nee. Weil selbst wenn ein Deutscher stellenweise deutsche Texte singt, klingt das ja manchmal komisch, weil du manche Wörter, na, nennen wir es mal, falsch betonen muss, damit sie irgendwie lautmalerisch schön klingen.
Ja, mein zweitliebster Manowar-Song ist wahrscheinlich Blood of the Kings.
Oh, den hätte ich jetzt auch genommen.
Oh.
Trotz des komischen, ne? Back to the Glory of Germany. Hail! Was aber, glaube ich, auch nicht so gemeint ist, wie man es dann gerne verstehen würde.
Nein, sondern ich habe am Anfang tatsächlich, als ich das gehört habe, habe ich auch wieder so, was ist das denn, Nazi-Kack? Aber dann, nein, Hail to the Armies of Scotland and England and Wales und so weiter und so fort, ist halt eben, es geht halt um ihre Fans in den jeweiligen Ländern und
richtig.
Die größte Machtbasis, Fanbasis hatten sie.
Manowar hatten ihre Machtbasis schon immer in Deutschland. Ganz eindeutig, nein.
Deswegen geht's auch Back to the Glory of Germany, sondern einfach wieder hier auf Tour, hier sind die Hallen voll, hier läuft's. Genau. Und aber der Text ist halt so insgesamt einfach auch so ein herrlicher, kitschiger
Text, ja? Der eigentlich gar keinen Sinn ergibt.
Nee, irgendwie nicht, aber trotzdem.
Weil am Anfang reihen sie ja nur ihre Albentitel aneinander rein. Genau,
aber irgendwie, weiß ich nicht, ich mag den. Ich mag den total gerne.
Weil alle, die immer denken, Sabaton haben diesen Quatsch etabliert.
Nein,
das haben Manowar schon viel früher gemacht. Anno 1998 schon. Was ich bei dem Song nur 88. nicht mag. Hm? 88 natürlich. 88 war es, ja. Nicht 98. Freudsche Fehlleistung. Schon Anno 1988. Und Was ich bei dem Song nur nicht mag, ist
1888?
Dieses 1888, ja, mindestens. 1700. 1600 haben Manowar das schon gemacht.
Als Amerika noch gar nicht entdeckt war, haben die ja, den Song schon gemacht.
Da haben die das schon gemacht. So. Da gab es auch Deutschland nicht in der Form, aber die wussten Back to the Glory of Germany.
Ja, die hatten es drauf.
Da kommt das tatsächlich her. Was ich, wie gesagt, nur nicht mag, ist dieses langgezogene Ende, was Manowar ja gerne zu der Zeit auch bei Black Wind, Fire and Steel am Ende machen. Der geht ja, ja 5 Minuten, ist aber eigentlich nach 3 Minuten vorbei. Mhm. Und hier Blood of the Kings dauert 7 Minuten irgendwas, ist aber eigentlich nach 5 Minuten vorbei. Da kann ich aber mit leben.
Genau. Das wäre also auch deine Nummer 2.
Ja, das tatsächlich. Da kann ich mich drauf einigen.
Da muss ich jetzt wieder meine Nummer 3 rausholen. Und jetzt wird es ganz kontrovers, liebe Freunde. Ganz kontrovers.
Gloves of Metal.
Carry On.
Ja gut, warum nicht?
Weil tatsächlich diese beiden Alben, also nachdem ich mir Kings of Metal gekauft habe, war das nächste halt eben, dass ich in den Laden gegangen bin und geguckt habe, was gibt's denn noch von Manowar? Und die alten Alben waren damals einfach scheiße schwer zu kriegen durch diese 100.000 Labelwechsel, die die hatten. Ja, und da lag dann halt noch Fighting the World rum. Was ich bei Fighting the World wirklich super finde, egal wie laut du dieses Album wo aufdrehst, da knarzt nichts. Das hat einen so geilen Sound. Und gerade der Anfang mit Fighting the World und Blow Your Speakers, da kannst du wirklich jede Anlage mit testen. Das ist Hammer. Und nach den beiden etwas härteren Dingern kommt dann halt dieses fröhliche, fast schon poppige Carry On.
The North Star always guides me.
Oh. Eigentlich. Und den liebe ich halt. Also ich finde das ganze Fighting the World Album einfach auch super.
Es ist ja auch ultra kurz, das kannst du dir ja am Tag 50 Mal anhören, so ungefähr.
Ja, und wenn man dann noch so diese Drums of Doom rausrechnet und da ist noch irgendwie sowas Kurzes drauf, war das Masters of Revenge, was auch nur so ein kurzes
Instrument war. Ja, ich glaube schon, das sind zwei ganz kurze, so anderthalbminütige
Sequenzen. Sind das ja nur 7 richtige Lieder, also von daher
35 Minuten oder so geht die
irgendwie nur. Irgendwie sowas, ja, ja, genau. Aber stark.
Dann bleiben wir doch bei dem Album, zücken aber einen Song, der eigentlich schon viel älter ist.
Defender.
Ja, das finde ich halt auch faszinierend an dem Album, dass das wirklich diese alten epischen Sachen, die rasend schnell, wie jetzt Black Wind, Fire and Steel und eben diese, ja schon die moderne, wie man so heute Appeal, kennt, ja. mit Fighting the World und Blow Your Speakers und eben auch eine ganz poppige Seite von der Band abdeckt.
Ja, kann ich voll
nachempfinden. Das ist auch saugeil, ja, stimmt.
Aber ein Song, den man nicht gut live spielen kann, ne? Aber der ist schon irgendwie vom Platte, ist das schon Atmosphäre pur.
Allein über Violence and Bloodshed sich die Stimme überschlägt von Eric Adams. Hammer. Hammer.
Also ihr merkt schon auch, wenn wir das, was Manowar aktuell so, obwohl aktuell stimmt auch nicht, so sagen wir mal in den letzten 15 Jahren so getrieben haben, nicht unbedingt cool finden, finden wir beide doch bestimmte Zeitabschnitte von Manowar schon ziemlich gut.
Ja, wobei ich teilweise auch mit den ganz alten Manowar tatsächlich nicht ganz so viel anfangen kann, was aber auch manchmal einfach am Sound der Alben liegt.
Ja, das ist leider
wahr. Die ist so ein bisschen aus heutiger Sicht schwer zu hören machen, finde ich.
Das ist ja das, was ich ganz zu Beginn eben meinte bei Battle Hymn. Mhm. Der Sound ist natürlich, der klang auch 1982, als das erschienen ist. Ja. Noch nicht, also da war das auch nicht gut, weil da ist auch Number of the Beast erschienen. Ne? Also,
dann hör dir doch einfach die Neuaufnahme an, die ist doch toll.
Heiliger. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, wir enden hier on a higher note und enden jetzt nicht hier mit so einem Bullshit. Und direkt danach höre ich mir die anderen Neuaufnahmen an, die es noch so gibt. Auch von Kings of Metal gibt es doch auch eine Neuauflage, eine Aufnahme.
Tatsächlich, die gibt es auch, die habe ich sogar. Wie mir die wieder untergejubelt hat.
Die ist noch nicht so alt, dass du jetzt sagen kannst, das war eine Promokopie.
Nee, definitiv nicht. Die hat mir irgendwann mal irgendjemand, keine Ahnung. Stefan.
Wenn du das hörst, Stefan, kommentier das gerne. Ob du es warst.
Also bevor ich jetzt hier in diesen Ordner nochmal reingeguckt hätte, hätte ich wirklich gesagt, die habe ich nicht. Aber
also ich habe sie wirklich nicht.
Vielleicht ist der Ordner leer.
Die Tatsache, die Neuaufnahme, es ist ja wirklich eine komplette Neuaufnahme von Battle Hymns, habe ich mir damals tatsächlich gekauft und muss auch sagen, soundmäßig ist das schon ein Quantensprung. Also das kann man schon sagen, aber natürlich
der alte Kram hat einen Charme. Der ganze Charme davon weg.
Ja, aber wenn du es wirklich mal mit einem fetten Sound hören möchtest, bist du da relativ gut beraten. Aber
das werde ich auch nochmal machen.
Der Spirit ist ganz einfach nicht da.
Irgendwie habe ich jetzt gerade wieder Bock auf Manowar.
Das Schlimme ist, ich auch.
Ich brauche es laut und hart und schnell.
Wie auch immer.
Markus, du musst gehen.
Genau.
So, du bist nochmal dran. Oder hast du angefangen? Du hast angefangen,
ne? Ich habe angefangen. Damit wären wir tatsächlich durch. Und dafür, dass wir am Anfang gar nicht wussten, ob wir hier irgendwie uns länger als 5 Minuten unterhalten, bin ich sehr erstaunt, dass wir es tatsächlich geschafft haben, bei über einer Stunde jetzt zu landen.
Das hat Spaß gemacht.
Und es kam mir auch gar nicht so lang vor. Also wenn die Anzeige das hier nicht beharrlich behaupten würde, hätte ich gedacht, das kann doch jetzt maximal eine halbe Stunde sein.
Nö, das war schon jetzt ein gutes Stündchen, ja. Das ist fein geworden, ja. Ich glaube schon.
Du hast hoffentlich auch deinen Spaß dabei gehabt.
Doch, definitiv. Auch wenn man hier tatsächlich aufpassen muss, dass man nicht sehr weit abschwafelt, aber das ist ja egal.
Ja, wir sind tatsächlich somit am Ende angekommen. Und ich versuche mal wieder einen Ausblick in die nächste Woche zu geben, denn diese Folge ist jetzt ja quasi der Lückenfüller, den ich noch brauchte, weil etwas anderes nicht geklappt hat. Aber die Folge, die danach kam, die war schon klar. Unter der Prämisse, dass Massacre Records oder Edel Distribution oder wer auch immer schuld an der Verschiebung des Human Fortress Albums jetzt letzten Endes ist, dass diese Leute diesmal nicht versagen, erscheint am Freitag dieser Woche, wenn diese Folge hier rauskommt, am 14.11. das neue Album von Skull and Crossbones, wie Tobi sagen würde, wird ja auch Zeit. Gerade heute, wenn wir aufnehmen, ist die dritte Single erschienen, Time Thief. Übrigens auch ein super Song von dem Album. Und theoretisch haben wir dann auch schon ein Special gemacht, wo wir über alle Songs des Albums gesprochen haben, das wir jetzt aber noch nicht aufgenommen haben.
Genau, das ist so. Da war ich ja verblüfft, dass wir das tun, aber irgendwie nicht so ganz. Aber natürlich machen wir das.
Das machen wir auf jeden Fall. Aber in der nächsten Woche gibt es dann natürlich das Interview mit Tobi zum neuen Album von Skull and Crossbones, also zum Album Time, mit der lustigen Randnotiz, dass Tobi und ich uns zum ersten Mal face-to-face begegnet sind. Also wenn Skull and Crossbones für Promotion einladen, dann wird man nach Hause eingeladen, wird bekocht und bekommt Kaffee und alles rundum sorglos Paket. Wenn alle Bands das so machen würden, dann, also kann ich nur sagen.
Du bist vom Bandflieger abgeholt worden.
Mit dem Bobbycar. Mit dem Bobbycar in Wittendorf abgeholt, bis zu Tobis Wohnsitz und dann schön. Und auch dort schwafeln wir gerne ab und bleiben nicht unbedingt beim Thema Skull and Crossbones, aber die Aufnahme hat sehr viel Spaß gemacht, daran kann ich mich noch sehr bewusst erinnern. Und ja, darum geht es in der nächsten Woche. Das gehe ich von aus.
Ich habe aber diesmal ein Zitat fürs Ende.
Oh, das ist sehr gut. Ja, bevor wir aber dahin kommen, die Frage natürlich an die Hörer da draußen, die hoffentlich bis zum Ende jetzt zugehört haben. Hat euch das gefallen? So eine wirklich völlig improvisierte Folge ohne echten Plan, wo man einfach mal drauf losredet und zwar genau mit solchen Sachen. Ich fand es wirklich sehr lustig und vielleicht kann man das ja wirklich als feste Rubrik etablieren, öfter einfach mal.
Etagieren.
Mit verschiedenen Höhen, ne?
Dann könnt ihr uns auch gerne eure Vorschläge für Tops und Flops einfach mal reinschicken.
Genau, das wäre auch cool. Dass wir sammeln, dass wir am Ende so 5 bis 10 haben, ne? Und dann einfach mal, wäre blöd. Ne? Es dürfte ja eigentlich nicht so sein, dass man die vorher kennt, sonst kann man zu lange drüber nachdenken.
Ja, aber die kennt ja dann nur einer von uns. Aber gut, das ist ja auch doof.
Eben,
das
ist ja dann auch doof. Oder die Leute schicken uns das geheim, per Post. Fragt Anne, die hat meine Adresse.
Und wir machen das dann hier zusammen unter notarieller Aufsicht auf.
Oh ja,
Dr. genau. Dr. Fleischhauer, könnten Sie bitte den Umschlag öffnen?
Genau.
Hilfe.
Wie dem auch sei, wir sind am Ende angekommen der, na nicht spontansten, der zweitspontansten, aber der wirklich improvisiertesten Folge aller Zeiten, die trotzdem es jetzt gerade auf etwa 70 Minuten Spielzeit bringen wird. Mike, es war mir ein Vergnügen.
Ja, mir auch, Dank, definitiv.
Dass du so spontan dafür Zeit hattest und ich fand es sehr unterhaltsam und ja, schauen wir mal, ob das alles hier so wirklich sich etablieren kann. Und jetzt gehört die Bühne dir. Was kannst du den Leuten da draußen für den Tag, die Nacht oder wann auch immer noch mitgeben? geben.
Ja, also das neue Motto des Podcasts für Markus und mich, das ist hier ganz klar. We are loud und hart und stark und schnell. If you don't like us, go to hell.
And you ate my hero.
You ate my hero. Aber das war was anderes.
Das erklären wir euch später. Macht's gut, Leute. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Hola, señor. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Una cerveza, por favor.
Ah, ist da aus. Nix cerveza heute. Nur Aqua. Aqua minerale con gas.
Con coffein?
Oh, con coffein. Oh, sieht doch gut aus.